Wir sind drei Studierende der sozialen Arbeit von der Hochschule Rhein-Main und haben im Rahmen eines Projekts diesen Podcast erarbeitet. In diesem Podcast möchten wir den Zuhörenden sowohl ein Bild von der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia vermitteln, als auch einen kritischen Blick auf aktuelle Entwicklungszusammenarbeit werfen. Zudem sollen Zusammenhänge zwischen dem damaligen Selbstverständnis und dem Selbstverständnis heutiger sozialer Arbeit, Entwicklungsarbeit oder Entwicklungszusammenarbeit aufgezeigt werden. Als fiktives Szenario nutzen wir dazu ein Gespräch zwischen zwei jungen Erwachsenen, die kurz nach ihrem Schulabschluss über ihre Zukunft sprechen. Neben den beiden ProtagonistInnen gibt es die Faktencheckerin. Sie ist dabei nur für sie als Zuhörende zu hören und nimmt nicht am Gespräch der beiden teil. Sie wird Kontext und Informationen zu den vorkommenden Themen geben, welche auf dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs basieren. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchten wir hier eine Triggerwarnung aussprechen. Dieser Podcast setzt sich mit Kolonialgeschichte auseinander und behandelt Themen wie Gewalt in Form von Völkermord und sprachlicher Diskriminierung. Falls du dich mit bestimmten Themen überfordert oder unwohl fühlst, ist das absolut verständlich und du kannst dir eine kurze Pause nehmen oder abbrechen. Bitte achtet auf euer mentales Wohlergehen. Hier sind eure ProtagonistInnen.
Nadine ist 19 Jahre alt und möchte jetzt nach dem Abitur in Namibia ein Volunteering machen. Demnächst möchte sie sich über Programme in Namibia informieren.
Gregor ist 20 Jahre alt, Klassenkamerad und Freund von Nadine und hat mit ihr gemeinsam Abitur gemacht. Sie haben sich heute Nachmittag in Nadines Garten verabredet. Schön, dass es mal wieder funktioniert hat, dass wir uns sehen können nach dem Abi. Nach dem ganzen Stress, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit, um uns zu unterhalten.
Ja, stimmt. Die Abi-Zeit war schon ziemlich stressig. Ich bin froh, dass ich jetzt mal Freizeit habe, bevor ich studieren gehe oder so. Davor möchte ich aber eigentlich gerne noch etwas anderes machen. Eine größere Reise weiter weg und dabei etwas Abenteuer erleben und neue Eindrücke mitnehmen.
Ja, genau. Ich würde auch voll gerne noch vor dem Studium ein paar Länder oder so bereisen und sie entdecken. Ich bin momentan eine längere Spanien-Rundreise am Plan. Wir haben dann ja noch unser restliches Leben Zeit zu arbeiten und Geld zu verdienen. Jetzt würde ich auch erst nochmal einige neue Kulturen kennenlernen.
Liebe Zuhörende, ich bin heute eure Faktencheckerin. Ich bin da, um euch über bestimmte Themen während dem Gespräch genauer aufzuklären. Fangen wir gleich mal an. Reisen haben in Deutschland heutzutage einen hohen Stellenwert. Sie dienen den Menschen häufig als Ausgleich zu ihrem Alltag, so wie auch hier bei Nadine und Gregor. Häufig gehen die Erwartungen an die Reise in eine dieser drei Richtungen. Neue Erfahrungen, Unabhängigkeit und Entspannung. Allerdings gehen Reisen heutzutage noch immer häufig mit postkolonialen Strukturen einher. Beispielsweise ist das Privileg des Reisens heute, wie auch zur Kolonialzeit, noch meistens an finanzielle und kulturelle Ressourcen gebunden, die stark von der sozialen Herkunft bestimmt sind. Auch die Selbstkonstruktion der Entdeckenden und die Abgrenzung zu den in Anführungszeichen anderen Kulturen, welchen man in touristischer Infrastruktur begegnet, kann kritisch postkolonial betrachtet werden.
Ja, da hast du recht. Ich möchte auch unbedingt eine größere Reise machen. Deshalb schaue ich im Moment nach Volunteering-Arbeit in Afrika. Meine Cousine hat das letztes Jahr gemacht und ihr hat das richtig gut gefallen und ich habe super schöne Fotos aus Afrika gesehen.
Das klingt interessant, aber da gibt es ja richtig viele Angebote für Freiwilligendienste. Afrika ist groß. Weißt du denn schon, in welche Richtung du gehen möchtest?
Nee, das weiß ich noch nicht. Dafür hatte ich noch keine Zeit. Ich kann dir mal ein paar Programme zeigen, die ich spannend finde. Zum Beispiel hier, auf der Seite gibt's in Namibia ein Elefantenschutzprojekt, ein Medizinprojekt, ein Projekt in Waisenhäusern und ein Betreuungsangebot für Schulkinder. Aber ich glaube, ich möchte schon was Soziales machen.
Freiwilligenarbeit gehört ja zur Entwicklungszusammenarbeit dazu, oder? Also, dass man verschiedene Länder in Afrika unterstützt.
Ja, ich glaube auch. Steht hier aber gerade nichts drüber.
Entwicklungszusammenarbeit erlangte erst Bedeutung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Entwicklungszusammenarbeit beläuft sich auf sowohl kurze als auch langfristige Ziele und Motive, beispielsweise im Bereich der Wirtschaft oder der Außenpolitik. Beim Millennium-Gipfel aus dem Jahr 2000 wurden von Vertretern der Vereinigten Nationen genaue Ziele festgelegt, wie zum Beispiel Frieden, Sicherheit und Abrüstung, Entwicklung und Armutsbeseitigung, Menschenrechte, Demokratie, Schutz der Schwächeren und die Abdeckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas. Um diese Ziele zu verfolgen, gibt es verschiedene Partner bzw. Organisationen, welche Freiwilligendienste anbieten. Dabei handelt es sich um verschiedene Angebote, zum Beispiel die Betreuung in Waisenhäusern oder das Unterrichten an Schulen. Dieses Angebot nehmen häufig junge Leute nach der Schule wahr, um zu reisen und nebenbei Erfahrungen zu sammeln.
Du meintest ja, du würdest gerne etwas Soziales machen. Wie kommst du drauf?
Naja, in der Zeit, in der ich reise und unterwegs bin, würde ich gerne etwas tun, wo ich das Gefühl habe, dass mich was weiterbringt und ich auch etwas bewirke bei Menschen. Ist ja auch eigentlich ein ganz schönes Gefühl, wenn in einem dann noch gezeigt wird, dass man geholfen hat und man zu einer Verbesserung beigetragen hat.
Ja, verstehe ich schon, aber das erinnert mich sehr an den White Savior Komplex. Das hatten wir mal ganz kurz in der Schule. An so viel kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber das sind häufig Menschen aus Nordamerika oder Europa, die sich in der Rolle des Helfenden sehen. Die Hilfe dient dann aber mehr den eigenen Interessen und dass man sich besser fühlt, als den Bedürfnissen der Menschen, denen man eigentlich helfen möchte.
Der White Savior Komplex bedeutet auf Deutsch Weißer Retter Komplex und beschreibt ein Verhaltensmuster, bei dem weiße Personen sich in die Rolle des Retters oder Helfers von Menschen aus nicht weißen Bevölkerungsgruppen begeben, oft in einer Weise, die paternalistisch oder herablassend wirkt. Der White Savior Komplex hat seine historischen Wurzeln in Kolonialismus und Missionarstätigkeiten, bei denen weiße Europäer die Menschen in den kolonisierten Gebieten als rückständig und hilfsbedürftig ansahen. Weiße Menschen handeln oft aus der Annahme heraus, dass sie besser wissen, was für nicht-weiße Bevölkerungsgruppen gut ist. Dies kann sich in verschiedenen Bereichen zeigen, wie in der Entwicklungshilfe, im Bildungswesen oder in der Wohltätigkeitsarbeit. Das nennt man dann auch Paternalismus. Der White Savior Komplex kann auch mit dem Bedürfnis verbunden sein, sich selbst als gut, moralisch überlegen oder heldenhaft darzustellen. Die Hilfe dient dann mehr der Selbstdarstellung als den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen. Außerdem werden tiefer liegende strukturelle und systemische Ursachen von Problemen ignoriert und stattdessen auf oberflächliche Lösungen gesetzt. Durch die Betonung der Rolle des weißen Retters werden bestehende Machtverhältnisse und Ungleichheiten oft verstärkt, anstatt sie zu hinterfragen und zu verändern. Diese Bedürfnisse und Perspektiven der betroffenen Gemeinschaften werden häufig übergangen oder untergeordnet, was zu ineffektiven oder schädlichen Interventionen führen kann.
Oh, okay. Da fühle ich mich ertappt. Ich wollte ja reisen und Freiwilligenarbeit machen, weil sich das irgendwie besser angefühlt hat. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das etwas mit dem White Savior Komplex zu tun hat. Aber darüber würde ich mich dann informieren, bevor ich mit den Menschen aus Namibia zusammenarbeite.
Aber gibt es da generell nicht irgendwelche Voraussetzungen? Brauchst du nicht eine Ausbildung oder so? Oder musst du nicht wenigstens ein Praktikum davor machen, bevor du so ein Projekt überhaupt machen kannst?
Also hier steht, dass ich keine Vorkenntnisse brauche, sondern nur hohe Motivation, Anpassungsfähigkeit und Sozialkompetenzen mitbringen sollte.
Okay, krass. Das kann ja quasi jeder von sich behaupten. Man passt ja auf Kinder auf. Dabei braucht man doch wenigstens ein paar Fachkompetenzen. Würdest du dir das denn zutrauen, so ohne Vorerfahrung?
Ja, du hast schon recht. Ich fände es schon gut, wenn ich eher als Unterstützung gesehen werde und nicht die alleinige Verantwortung tragen muss.
Viele Unternehmen, welche Volontierprogramme anbieten, erwarten von ihren Kundinnen keine besonderen Fähigkeiten oder Qualifikationen. Das bedeutet, dass sehr viele, welche Entwicklungszusammenarbeit leisten und in die Länder des globalen Südens reisen, keine Fachkräfte sind, die zuvor ein Studium oder eine Ausbildung im sozialen Bereich absolviert haben. Das kann dazu führen, dass Entscheidungen oder das Handeln gegenüber zum Beispiel den Kindern in der Betreuung sich am Bauchgefühl orientieren, was selbstverständlich unprofessionell und sogar schädlich sein kann. Unter den zahlreichen Programmen hat besonders Volontierarbeit in Waisenhäusern viel berechtigte Kritik erhalten. Obwohl die Rate an Waisenkindern in betroffenen Ländern stetig sinkt, steigt die Zahl der Waisenhäuser. 2015 publizierte der Entwicklungsexperte Daniel Rösler seine Recherchen aus Ghana und fand heraus, dass sich aus den Waisenhäusern eine Geschäftsform entwickelte. Er berichtete von inszenierten Waisenhäusern, in welchen zwar arme Kinder lebten, die jedoch eine Familie hatten. Die WaisenhausbetreiberInnen bereichern sich am finanziellen Gewinn und nutzen die Kinder aus, vernachlässigen oder missbrauchen sie sogar. Deshalb leben sie oft unter schlechten Bedingungen, obwohl hohe Summen gezahlt und gespendet werden. Die Kinder haben praktisch keine Chance auf eine bessere Zukunft, obwohl dies der Grund war, weshalb ihre Familien sie in solche Einrichtungen geschickt haben. Freiwillige verbringen in solchen Einrichtungen oft nur Kurzzeit und wissen von den Umständen nichts.
Und ich muss auch sagen, dass ich die Bilder auf den Angeboten einfach seltsam finde. Schau mal hier die Werbung beispielsweise, auf dieser Volunteering-Seite. Da sitzt eine weiße Freiwillige, so ungefähr in unserem Alter, umringt von namibischen Kindergartenkindern, die sie alle glücklich anschauen.
Aber was ist daran denn schlimm? Ist das nicht genau das, was man sich für die eigene Volunteering-Zeit wünscht? Also es ist doch besser, dass es den Kindern gut geht, als wenn sie auf dem Bild jetzt weinen würden, oder?
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber es erinnert mich schon ein bisschen an die Bilder aus unserem Geschichtsbuch von der Schule. Da gab es auch einige Bilder aus der Kolonialzeit von Deutschland, gerade auch in Namibia, wenn ich mich da richtig erinnere. Und da war es auch immer so, dass die Kolonisten irgendwie wie die Erziehenden von der schwarzen Bevölkerung aussahen.
Mit Geschichte kennst du dich besser aus. Ich kann mich an die Kolonialgeschichte auch fast gar nicht mehr erinnern. Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass die Deutschen in Namibia waren.
Den meisten ist tatsächlich kaum bewusst, dass Deutschland zeitweise die drittgrößte Kolonialmacht war. Dabei hatte das Deutsche Reich unter anderem Kolonien im heutigen China, Ozeanien und in einigen afrikanischen Ländern wie Togo, Tansania oder Kamerun. Zu diesen Kolonien gehörte auch Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika. In den Kolonien wurde die einheimische Bevölkerung von ihren Besatzern brutal unterdrückt und für Arbeit ausgebeutet. Diese Brutalität des Rassismus spiegelten sich auch in der damaligen Sprache wider, wie das Zitat: "Milde gegen die Eingeborenen ist die Grausamkeit gegen die Weißen" verdeutlicht, welches von einem damaligen deutschen, in Anführungszeichen, Afrika-Forscher stammt. In vielen der Kolonien kam es deswegen zu bewaffneten Konflikten. Im Zuge von Aufständen kam es in Namibia zum ersten Genozid des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich dabei um den grausamen Völkermord an den Bevölkerungsgruppen der Herero und Nama, der von der Bundesrepublik Deutschland auch erst seit 2021, also fast 120 Jahre danach, als ein solcher anerkannt wird. Auslöser waren bewaffnete Aufstände der Herero, welche sich durch die Unterdrückung der deutschen Kolonisten ihrer Lebensgrundlage beraubt sahen. Als Vergeltungsschlag vertrieb Oberbefehlshaber Lothar von Trotha die Herero in die östlich liegende Omaheke-Wüste, in der zahlreiche von ihnen verdursteten und verhungerten. Überlebende wurden in Konzentrationslager gebracht, um Zwangsarbeit zu verrichten. Ende des Jahres 1904 erteilte von Trotha einen Vernichtungsbefehl, zunächst gegen die Herero und später auch gegen die Nama. Er befahl allen Soldaten, auf die Männer der Herero zu schießen und die Frauen zu vertreiben, um, in Anführungszeichen, keine männlichen Gefangenen mehr zu machen. Zwischen den Jahren 1904 bis 1908 starben knapp 100.000 Herero und Nama.
Du bist bestimmt nicht die Einzige, die das nicht weiß. Ich frage mich auch, wie aufgeklärt die anderen Freiwilligen über die damalige Kolonialzeit und die Verbrechen sind. In einigen Schulen geht dieses Thema sehr schnell unter, wenn man nicht gerade in der Oberstufe Geschichte als Leistungskurs hatte. Ich finde es schon echt wichtig, darüber aufgeklärt zu werden, wenn man vorhat, in ein afrikanisches Land zu reisen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Jugendliche gar nichts über die Kolonialzeit wissen und dann zum Beispiel auch manche Begriffe gar nicht richtig verwenden.
Was für Begriffe meinst du denn?
Naja, das N-Wort zum Beispiel.
Ja, das kann sein. Ich glaube, viele wissen, dass die Wörter problematisch sind auszusprechen, aber nicht weshalb.
Kennst du dich damit aus?
Ehrlich gesagt, sehr wenig. Meine Oma sagt auch noch häufig solche Wörter und geht mit dem Thema sehr leichtfertig um. Das ist mir dann immer unangenehm, aber deshalb war mir lange Zeit gar nicht bewusst, dass diese Wörter ein No-Go sind.
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert, während der deutschen Kolonialzeit, wurde ein rassistisches Bild von schwarzen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent verbreitet, das auf Überlegenheits- und Unterlegenheitsvorstellungen basierte. Dieses Bild wurde von der Kolonialpolitik und den Medien verbreitet und diente dazu, die koloniale Herrschaft zu legitimieren. Während des Nationalsozialismus wurde das Bild des N-Wortes weiter instrumentalisiert. Schwarze Menschen wurden als Gefahr für die selbstinszenierte Homogenität der nationalsozialistischen Rassenideologie dargestellt und rassistische Vorurteile wurden systematisch verstärkt. Die Vorstellung des N-Wortes beinhaltete stereotypische Vorstellungen von Afrikanern als, in Anführungszeichen, primitiven, exotischen und minderwertigen Menschen. Diese Stereotype wurden durch Karikaturen, Literatur, Schulbücher und die Populärkultur verbreitet und prägten das öffentliche Bewusstsein. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des Nationalsozialismus begann eine langsame Aufarbeitung dieser rassistischen Bilder. Doch viele der alten Stereotype bleiben in den Köpfen der Menschen und der Gesellschaft verankert. Es dauerte viele Jahrzehnte, bis ein kritisches Bewusstsein über diese rassistischen Bilder und ihre Auswirkungen entstand. Es gibt Bemühungen, diese Stereotype zu dekonstruieren und die Geschichte des Rassismus aufzuarbeiten, um ein besseres Verständnis für die Ursachen und Folgen dieser Bilder zu entwickeln. Nichtsdestotrotz muss jede Person weiterhin sich der eigenen Prägung bewusst sein und eingestehen.
Das ist wirklich ein Problem. Ich habe auch das Gefühl, dass ältere Generationen auch häufig noch viel unsensibler mit solchen Begriffen umgehen.
Ja, das stimmt.
Ein weiterer sehr problematischer Begriff ist übrigens auch das M-Wort. Wusstest du das?
Ja, aber das war mir bis vor ein oder zwei Jahren noch unklarer als das N-Wort. Mit diesem Begriff habe ich auch nie etwas Negatives verbunden, weil mein Opa seine erste Katze genannt hat, da sie schwarz war. Das habe ich, bis ich mal in der Schule davon gehört habe, nie hinterfragt. Außerdem heißen ja auch viele Apotheken noch so.
Das finde ich besonders krass. Aber genau das meinte ich mit den älteren Generationen. Ich bin mir sicher, dein Opa meinte das bestimmt nicht böse, aber es ist einfach sehr unreflektiert und deshalb problematisch.
Das M-Wort kommt von dem lateinischen Wort Maurus, was Einwohner der Provinz Mauretania bedeutet. Das Gebiet lag etwa dort, wo sich heutzutage Marokko befindet. Der Begriff stammt aus dem Mittelalter und wurde in Europa verwendet, um Menschen mit afrikanischer Herkunft zu beschreiben. Ursprünglich hatte der Begriff eine exotische und teilweise bewundernde Konnotation, die oft mit der Vorstellung von Reichtum und Macht verbunden war. Mit dem Aufstieg des europäischen Kolonialismus im 19. Jahrhundert änderte sich die Wahrnehmung des M-Wortes jedoch. Afrikaner wurden zunehmend als unterlegen und primitiv dargestellt, um die koloniale Unterdrückung und Ausbeutung zu rechtfertigen. Der M wurde zu einem Symbol für die angebliche Überlegenheit der Europäer. Neben dem lateinischen Wort Maurus gibt es auch das griechische Wort Moros. Es steht für töricht oder auch dumm. Daraus leiten SprachwissenschaftlerInnen einen rassistischen kolonialen Ton ab. Während des Nationalsozialismus wurde das Bild des M-Wortes weiter pervertiert und genutzt, um die nationalsozialistische Ideologie zu propagieren. Schwarze Menschen wurden als Bedrohung für die Deutschen dargestellt und rassistische Vorurteile wurden systematisch verstärkt.
Oder die Schokoküsse auf einer Kerwe oder auf Festen, die hießen auch noch Köpfe. Zumindest bei mir in den Dörfern. Ich finde, wir wachsen teilweise in einer Gesellschaft auf, in der es normal ist, diese Wörter zu nutzen. Und wenn man Glück hat, wird man in der Schule darüber aufgeklärt oder man ist eigenständig an der Kolonialgeschichte oder Ähnlichem interessiert und stolpert dann automatisch über diese Begriffe.
Oh Mann, ich dachte, das wäre irgendwie ein vergangenes Problem. Dabei ist es doch noch voll aktuell. Ich finde, die Kolonialgeschichte gibt den freiwilligen Diensten voll den bitteren Beigeschmack. Dann musst du ja, wenn du dir ein Programm raussuchen willst, quasi davor richtig durchchecken, ob das alles mit rechten Dingen zugeht.
Aber es bedeutet dann ja, dass es viel komplizierter wird und man am Ende gar nichts macht. Egal wie man es macht und wie man helfen möchte, irgendein Rattenschwanz hat es dann doch immer. Und mit all dem, was wir gerade besprochen haben, habe ich noch viel stärker das Gefühl, dass wir Dinge wieder gut machen und die Verantwortung übernehmen müssen.
Ja, eigentlich schon, gerade wenn man die Meinung vertritt, dass der globale Norden den globalen Süden über mehrere Jahrhunderte unterdrückt hat.
Nicht nur unterdrückt, sondern auch ausgeraubt. Es wurde sich nicht nur an den Ressourcen der kolonisierten Länder bereichert. Noch heute sind deutsche und andere westliche Museen im Besitz von Raubkunst aus der damaligen Zeit.
Da hat man schon das Gefühl, dass man, nachdem man diese Länder so lange an der Entwicklung beeinträchtigt hat, man ihnen jetzt auch bestimmte Entwicklungshilfen geben muss.
Und vor allem haben wir nicht nur das Geld, mit dem man helfen könnte, sondern auch das Wissen, um irgendwie was nachhaltig zu verbessern, indem wir bestimmte Strukturen einführen oder sowas, oder? Damit man diese Beeinträchtigung der Entwicklung wieder gut machen kann.
Naja, das wäre natürlich schön, aber wie stellst du dir das denn vor? Dass du da irgendeinen nachhaltigen Einfluss innerhalb deines Volunteerings haben kannst?
Ich hätte jetzt zum Beispiel an Arbeit an einem Kindergarten oder an der Schule gedacht, wo ich den Kindern quasi direkt schon Sachen über Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz beibringen könnte. Das ist dann ja wirklich was, was ich nicht für mich selbst mache, sondern ich helfe den Menschen in Namibia, mit modernen Sachen umzugehen.
Ja, du machst es vielleicht wirklich, um zu helfen, aber dafür könnte man von White Man's Burden sprechen. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Von White Man's Burden spricht man häufig im postkolonialen Kontext, wenn das Phänomen auftritt, dass weiße Personen sich übermäßig zutrauen zu wissen, wie ärmeren Ländern zu helfen ist. Sie stellen dabei häufig ihre eigene Kultur als fortschrittlich und die andere Kultur als rückschrittlich dar. Das hat Nadine vermutlich unbewusst gerade getan, als sie davon sprach, Namibia beim modernen Werden helfen zu wollen. Problematisch dabei ist gerade, wenn Volunteers dann die Rolle der ExpertInnen einnehmen und sich zutrauen, Probleme zu lösen. Selbst wenn sie dafür nicht qualifiziert sind, so wie Nadine es am Anfang des Gesprächs zugestanden hat. Solche Denkweisen ähneln kolonialen Vorstellungen und führen dazu, dass Bilder der Ungleichheit und rassistisches Denken wieder verstärkt werden.
Nee, das sagt mir nichts. Generell fällt mir echt auf, dass ich viel zu wenig zum Thema Kolonialismus weiß und wie er sich noch auf heute auswirkt, gerade mit diesen ganzen Fachwörtern. Ich hätte so ein Volunteering nie irgendwie mit der Kolonialzeit in Verbindung gebracht. Vielleicht sollte ich nochmal hinterfragen, warum ich das tun will und ob meine Vorstellung von Helfen und Reisen auch tatsächlich hilfreich ist und mich mit all diesen Sachen etwas mehr beschäftigen. Ich wünsche halt auch einfach, die Internetseiten wären einfacher und übersichtlicher, damit ich nicht eine falsche Entscheidung mache, obwohl ich eigentlich eine gute Absicht ja habe.
Bei der Suche nach einer sinnvollen freiwilligen Arbeit ist es wichtig, sich mit dem Programm gut auseinanderzusetzen und die Voraussetzungen kritisch zu betrachten. Außerdem ist auch die Dauer der freiwilligen Arbeit von Bedeutung. Gerade in Waisenhäusern spielt die Bindungsarbeit mit den Kindern eine wichtige Rolle. Außerdem solltest du darauf achten, dass lokale Projekte die Gemeinde und Betroffene unterstützen und keine Arbeitsplätze rauben. Bringe in Erfahrung, ob du dich gut auf deinen Dienst vorbereiten kannst und regelmäßig Seminare angeboten werden, damit du die Möglichkeit hast, dich zu reflektieren. Verrichte keine Arbeit, die den Menschen eher schadet als hilft, weil du noch keine entsprechende Ausbildung hast. Freiwilligenarbeit ist grundsätzlich eine schöne Art zu helfen. Sei dir jedoch bewusst, welche Problematik sie mit sich tragen kann und ob deine Motivation schädlich sein könnte. Es gibt durchaus gute Beispiele für Organisationen, welche Freiwilligenprogramme anbieten. Im Transkript findest du unsere Quellen, über die du dich weiter informieren kannst.
Ich wollte die Idee jetzt auch nicht vermiesen oder schlecht reden. Sorry.
Nee, Quatsch, alles gut. Ich finde es gut, dass du da kritisch bist. Ich bin da vielleicht manchmal zu naiv. Apropos, ich habe dir noch gar nicht was zum Trinken angeboten. Meine Mutter hat heute Morgen nämlich Eistee gemacht. Möchtest du ein Glas?
Oh ja, sehr gerne.